Ja, ihr Lieben, das sind die Worte von Reinhard Bonke, einem Evangelisten. Und er hat eben gesagt, die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist 100-mal schöner als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Und das ist die ultimative Botschaft der Bibel und des christlichen Glaubens. Menschen sollen die Größe der Liebe Gottes erkennen und sein Verlangen nach Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, also mit dir und mir, erleben. Dafür gibt es die Gemeinde. Das ist die Botschaft, die wir haben. Genau darum geht es heute. Wir sind in der Reihe, in der Predigtreihe über die Gemeinde. Letzte Woche hat der Viktor Dreyer einen Start gemacht. Und wir werden in den nächsten Wochen etwas mehr darüber sprechen. Und heute geht es um den Auftrag der Gemeinde. Ja, dieses Geheimnis für sich zu erkennen und es dann weiterzusagen. Wenn es darum geht, dann geht es auch um Gemeinde. Denn die Gemeinde Gottes sollte dieses Geheimnis erkennen oder erkannt haben und es dann weitersagen. Das ist der Masterplan, den Gott gewählt hat. Er hat die Gemeinde als Werkzeug bestimmt, durch das Gottes Liebe in der Welt sichtbar werden soll. Sie hat er erwählt, um seine frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Ja, und Jesus baut seine Gemeinde. Sie ist sein Leib. Er ist das Zentrum. Wir haben es letzte Woche sehr deutlich gehört. Er ist das Zentrum seiner Gemeinde. Er ist das Fundament und er setzt uns als lebendige Steine ein. Wozu? Damit Menschen, wie wir es im Video gesehen haben, die verloren sind, gerettet werden, damit sie gerettet bleiben und damit sie in ihrer göttlichen Bestimmung hier auf der Erde leben können. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat seinen Jüngern, den Menschen, die ihm nachfolgten, einen Auftrag gegeben. Wir lesen das in Matthäus 28, Verse 19 bis 20, der Auftrag. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus überließ diese Aufgabe seiner Gemeinde. Sie ist diejenige, die ihn hier auf der Erde vertreten soll. Ich weiß nicht, was ich gesagt oder gemacht hätte. Da ist Jesus, der Sohn Gottes, des allmächtigen Vaters, der Wunder tut, der Menschen heilt, der mit einer Vollmacht spricht, die es vorher nicht gab. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt's machen. Ich hätte erstmal gesagt, Jesus, du bist doch derjenige, der es kann, oder? Warum sollen wir das machen? Du kannst es machen, du hast die Vollmacht, du redest in Vollmacht. Nein, er überträgt diese große Aufgabe einer relativ kleinen Menge von Menschen sogar. Und dann auch noch eine Mission zur Rettung der Welt. Ohne Sozialversicherung, ohne Gehalt, ohne Dienstwagen, ohne Jobhard. Tja, und das in einer Zeit, wo es kein Internet, kein Telefon gibt. Spannend, oder? Wie mag das wohl weitergegangen sein? Das wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Wie haben diese Leute seinen Auftrag praktisch umgesetzt? Was waren so die Anfänge? Und lasst uns mal zurückgehen in der Geschichte zu der allerersten Gemeinde. Da wollen wir heute mal zurückgehen. Wir wollen mal alles ausklammern, was der Mensch in den letzten 2000 Jahren daraus gemacht hat. Und wollen mal wirklich zurückgehen zu dem Ursprung, zu der Geburtsstunde seiner Gemeinde, der er diesen Auftrag gab. Noch als er lebte, als Jesus lebte, legte er die DNA seiner Gemeinde für diejenigen fest, die diese erste Gemeinde gründen sollten. Und es waren nicht viele. Und er sagt ihnen in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus legt fest, woran man seine Gemeinde erkennen wird. Welche Liebe ist hier gemeint? Das könnte man in der heutigen Zeit sehr schnell missverstehen. weil Liebe ist heute so ein gedehnter, ja pervertierter Begriff geworden, dass du sogar bei einem One-Night-Stand heute von Liebe sprechen kannst. Das ist ja irgendwie, wir haben uns ja geliebt. So, du kannst heute den lieben, der nächste Abschnitt des Lebens liebst du den anderen, es ist Liebe. So, aber das ist nicht der Begriff, von dem hier Jesus spricht. Er ist nicht einem Zeitgeist verfallen, dieser Begriff. Und Jesus gebraucht hier den Begriff Agape. Das ist die bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die sich hingibt, die wir auch zwischen Eltern und Kindern sehen. Der Viktor Dreyer hat das letzte Woche so schön beschrieben, der ist ja vor kurzem Vater geworden und hat beschrieben, wie er Rotz und Wasser geheult hat, weil das Kind da war und eine Liebe in sein Leben kam, die er vorher noch nie so gespürt hat, die Liebe zu seinem Kind. Das ist eine Liebe, bei der die Bedürfnisse des anderen höher geachtet werden als seine eigenen. Ja, ich sag mal zumindest für einen Zeitraum. Ja. Hier ist die Rede von der Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Und wir wissen, dass Jesus an uns fürs Kreuz gegangen ist, ans Kreuz gegangen ist für uns, dass er gelitten hat, dass er sein Leben gegeben hat. Von dieser Liebe ist hier die Rede. Jesus wusste, dass diese 11 Jünger die Väter seiner ersten Gemeinde sein werden. Es waren 11, weil es waren vorher 12, aber in einem Vers davor hat einer den Tisch verlassen, weil er der Liebe zum Geld verfallen ist. Deswegen ist hier die Rede von 11. Das war derjenige, der Jesus verraten hat. Ja, und er wusste, dass diese Jünger die Väter der ersten Gemeinde sein werden. Und Jesus gibt ihnen schon klar vor, woran man seine Gemeinde erkennen wird. Und am nächsten Tag wird er gekreuzigt. 3 Tage darauf wird er durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckt. Er hat die Macht der Sünde zerbrochen, er hat die Macht des Todes gebrochen. Er steht auf von den Toten und er begegnet seinen Jüngern erneut. Ungefähr 40 Tage, ungefähr 120 Menschen, nee, das ist glaube ich nicht korrekt, ungefähr 500 Menschen ist er begegnet. 120 war so die erste Gemeinde, die Größe. Und dann gibt er ihnen den Missionsbefehl und fährt auf in den Himmel. Aber kurz bevor er in den Himmel auffährt, gibt er ihnen noch Folgendes mit. Und da lesen wir jetzt mal ein längeres Stück in der Bibel, das ist nämlich die Apostelgeschichte. Wir können uns vorstellen, es gibt ja 4 Evangelien. Oh, das war meins, entschuldigt bitte. Also bitte Handys ausschalten. es gibt das Lukas-Evangelium. Und der Lukas hat auch die Apostelgeschichte geschrieben und das ist eigentlich eine Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Und da gehen wir mal rein in die Apostelgeschichte, Kapitel 1, Abvers 8. Jesus spricht zu seinen Jüngern und zu seiner ersten Gemeinde. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, sogar in Bad Kreuznach. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Wir lesen weiter im Kapitel 2 ab Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Übrigens, deswegen sind wir eine Pfingstgemeinde, eine freikirchliche Pfingstgemeinde aufgrund dieses Ereignisses. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Die Leute haben das mitbekommen. Das sorgte für ganz schön viel Unruhe bei den Menschen, die das mitbekamen. Und es sorgte für eine riesige Verwirrung. Es war in Jerusalem, die Häuser waren offen. Es hat sich sofort rumgesprochen. Es waren viele Leute da, die sagten, die sind doch betrunken, die Leute hier. Das kann doch nicht sein. Die reden in Sprachen, die sie selbst nicht kennen, aber die Menschen verstehen, die anwesend sind. Was ist hier los? Petrus springt ein, er predigt kurz und erklärt ihnen, dass sich jetzt in diesem Moment das erfüllt, was schon hunderte Jahre vorher im Alten Testament angekündigt wurde. Und wir lesen weiter ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, auch Bad Kreuznach, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten von dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, also das Abendmahl, und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Jetzt kommt's. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Crazy. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also, haben wir das richtig gelesen? Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Jedermann in Jerusalem, das ist die nächste Folie, war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Sie standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und was echt total krass ist, was wir eben gelesen haben, sie verkauften sogar Grundstücke, um der Not von den anderen Gemeindemitgliedern zu begegnen. Hallo, wir reden hier von gewöhnlichen Menschen. Wie ist sowas möglich? Also, da würde ich doch gern hingehen in so eine Gemeinde. Es sind gewöhnliche Menschen. Wie ist das möglich? Und ihr Lieben, an den Texten, die wir heute Morgen gesungen haben, ist was dran. Nun lebe ich durch seine Kraft in mir. Das ist für mich der ultimative Beweis, dass der Heilige Geist diese Gemeinde ins Leben gerufen hat. Das kann nicht vom Menschen herauskommen. Diese Gemeinde war nicht das Werk vom Menschen oder das Ergebnis einer Gemeindeberatung. Oder sie hatten auch keine christliche Buchhandlung oder irgendwelche Websites, auf denen sie sich Ratgeber kaufen konnten, in 10 Schritten zur lebendigen Gemeinde. Sie haben durch den Geist Gottes, sie waren ein Werk des Heiligen Geistes. Das war die erste Gemeinde, die Gott erweckte und ins Leben gerufen hat. Sah man diese Gemeinde, sah man Gott. Sah man, wie diese Menschen miteinander sind, sah man Gottes Liebe. Das ist das, was wir hier von dieser Gemeinde lesen. Und wir haben auch gelesen, diese Kernmerkmale der Gemeinde waren, dass sie angebetet haben, also Anbetung, dass sie in der Lehre unterwiesen wurden, also einfach das erzählt bekommen haben, was Jesus erzählt hat, was er gelehrt hat, dass sie Gemeinschaft miteinander hatten, dass sie das Abendmahl gefeiert hatten und dass sie beteten. Und wir wollen in den nächsten Wochen, wollen wir sehr intensiv auf diese Kernmerkmale der Gemeinde eingehen, ihre Bedeutung für uns als Gemeinde, für die Christenheit, warum sie sich entwickelt haben, warum sie einfach Kernmerkmale der Gemeinde waren. Das sind alles Symptome des geistlichen Lebens und des geistlichen Hungers dieser Gemeinde. Symptome, über die wir in den nächsten Wochen sprechen wollen. Aber heute geht es um die Bestimmung der Gemeinde Gottes und ihren Auftrag. Darum geht es mir heute. Wir haben zu Beginn gehört, dass der Sinn und Zweck der gesamten Bibel darin besteht, dass Menschen die Größe der Liebe Gottes und sein Verlangen nach Gemeinschaft mit seiner Schöpfung erleben sollen. Und dann ist es auch logisch, dass das Leben in Gottes Gemeinde nicht durch menschliche Motive geprägt ist, sondern durch Gottes Liebe getrieben sein muss. Wenn das höchste Ziel ist, dass Menschen die Größe der Liebe Gottes erfahren, dann kann Gott doch nur eine Gemeinde ins Leben rufen, durch die man Gottes Liebe erfahren kann. Oder? Ich hoffe, wir sind uns da einig. Und die Menschen merkten dann wahrscheinlich einen Unterschied, weil sie erlebten ja Gottes Wesen, seine Liebe, seine Fürsorge durch das, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Und es kamen so viele. Sie hatten in der ganzen Stadt hatten sie hohes Ansehen. Das kam ja, das waren ja auch Auswirkungen von dem Miteinander, das sie hatten. Und das, was Jesus bereits vor seinem Tod angekündigt hatte, wurde einfach zur Realität. Er hat ja gesagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Agape, Liebe. Bedingungslos. Wodurch? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus Christus in uns, durch seine Kraft in mir. Nur so geht's. Es kann nicht von uns aus geschehen. Wir sind zwar geheiligt, aber wir sind nicht heilig wie Jesus. Wir sind es nicht. Der Heilige Geist will uns immer mehr in sein Ebenbild verwandeln. Aber es geht nur, wenn er im Zentrum ist. Und es geht auch gar nicht anders, weil manche Probleme sind doch so groß. Die Menschen kommen und Probleme sind viel zu groß, als dass wir sie lösen könnten. Ich kann doch nicht jemanden von seiner Sucht befreien. Ich kann nicht ihn retten. Ja, man kann zur Seite stehen, man kann helfen. Aber wir sind Menschen, wir können das nicht. Ich kann auch nicht die Last der Sünde von Menschen tragen. Das kann nur Jesus. Wenn du deine Sünden vor ihn bringst und sie ihm bekennst, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt dir deine Sünden und reinigt dich von allem Unrecht, das du begangen hast. Das steht in der Bibel. Er ist derjenige, er ist das Zentrum, er ist das Fundament und es ist seine Kraft, die das in unserer Gemeinde und durch uns und auch in unserem Leben bewirken kann. Amen. Und es kamen nicht 1000 Menschen hinzu, weil das Essen so gut schmeckte oder weil die Lobpreismusik irgendwelche positiven Emotionen in ihnen weckte. Nein, sie kamen, weil hier Gottes Liebe, Agape praktisch sichtbar wurde. Reinhard Bonke sagt, the less Holy Spirit we have, ich werde den Reinhard Bonke öfter zitieren, das Video ist von ihm. The less Holy Spirit we have, the more cake and coffee we need to keep the church going. Je weniger Heiligen Geist wir haben, desto mehr Kaffee und Kuchen brauchen wir, um die Kirche am Laufen zu halten. Ja? Ich finde, da ist was dran. Guter Kaffee und Kuchen sind gut. Ein starkes Gemeindeprogramm sind nice to have. Aber auf Dauer wäre das anstrengend, zermürbend und eine komplette Zielverfehlung der Gemeinde. Wenn das unser Auftrag wäre und unser Weg, wie wir gehen. Und warum tat Gott so viele Menschen hinzu? Wir lesen, er tat die Menschen hinzu. Er hat die verlorenen Seelen aufmerksam gemacht. Geht dahin. Warum tat er das? Warum zog diese Gemeinde so viele Menschen wie ein Magnet an? Nicht wegen Kaffee und Kuchen. Das war nice to have. Hatten sie wahrscheinlich in der guten Gemeinschaft. Nein, weil der Geist Gottes das Handeln, das Miteinander und das Programm dieser Gemeinde bestimmte. Das war der Grund, warum so viele verlorene Menschen dorthin kamen. Und wenn Menschen dieses Geheimnis der Liebe Gottes erkennen und weitersagen, das ist der Grund. Dort findet das statt, was passiert, wenn verlorene Seelen gerettet werden. Eben Menschen, die Gottes Liebe erkannt haben und sie weitersagen. Und wenn nötig, sogar Worte dazu gebrauchen. Oder? The church that does not save the lost is lost itself. Die Kirche, die die Verlorenen nicht rettet, ist selbst verloren. Weil dann verfehlt sie den Auftrag, den Jesus Christus für sie hatte. Dann verfehlt sie ihre Existenzberechtigung. Denn Jesus möchte, dass verlorene Seelen zu ihm zurückkommen, dass sie gerettet werden, dass sie gerettet bleiben und dass sie Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater haben, bis in alle Ewigkeit. Hey, sind wir eine Gemeinde, wie sie sich Gott ursprünglich gedacht hat, erkennt man an der Liebe, die wir untereinander haben, dass wir eine Gemeinde Gottes sind? Ich lasse die Frage jetzt mal einfach so unbeantwortet. Jesus ist das Zentrum. Was ist das Zentrum unserer Gemeinde? Was ist das Zentrum deines und meines Lebens? Ist es Jesus? Hey, wenn Jesus im Zentrum ist, dann ist alles möglich. Alles dreht sich um ihn. Er kann retten. Er kann befreien. Er kann das tun, was er getan hat, als er hier auf der Erde war. Menschen heilen, Vergebung aussprechen, Führung reinbringen. Ja, Süchte. Er ist auch der einzige Name, der sogar Dämonen befehlt, zu fliehen. In seinem Namen. Wenn Jesus das Zentrum ist, dann ist alles möglich. Es ist alles möglich. Und er will das Zentrum in unserem Leben sein und durch uns persönlich, aber auch als Gemeinde, sein Reich bauen und diese Dinge tun. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hey, und wenn du das erlebst, dieses zum Vater kommen, dann geht's richtig rund in deinem Herzen. Dann geht's richtig ab. Und ich will auch erklären, warum. Jesus sprach ganz viel über Ewigkeit, also auch über Himmel und Hölle. Und ich habe da eine Folie. Er sprach ungefähr, also über 100 Mal über den Himmel, also das Reich Gottes, das ewige Reich, als Ort des Lebens, der Freude und der Gegenwart Gottes. Wie schön. Ich glaube, wir haben alle einen Wunsch und eine Wunschvorstellung vom Himmel. Und Jesus spricht darüber, dass ein Ort des Lebens ist, der Freude, der Gegenwart Gottes. Und er spricht aber auch oft zwischen 20 und 30 Mal von der Hölle, Gehenna, als ein Ort der Strafe, des Feuers und der Trennung von Gott. Hey, wenn der Himmel ein Ort der Freude, des Lebens und der Gegenwart Gottes ist, dann kann doch der Weg dahin nicht das Gegenteil sein. Dann ist doch der Weg Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, dann ist der doch schon ein Ort der Freude, ein Ort des Lebens und ein Ort der Gegenwart Gottes, oder? Amen. Das ist Jesus Christus. Und wir wollen eine Brücke sein als Gemeinde zu diesem Leben. Und das geht nur, wenn Jesus Christus das Zentrum unserer Gemeinde ist, wenn er das Zentrum deines Lebens ist. Dass dein Leben ein Ort der Gegenwart Gottes ist, ein Ort der Freude und des Lebens. Jesus möchte, dass jeder Mensch zu ihm, also zum wahren Leben kommt, dass verlorene Seelen zu ihm kommen und durch ihn gesund werden. Und dazu gebraucht er wen? Uns als Gemeinde, seine Gemeinde, sein Leib. Er ist das Zentrum, er ist das Fundament und er setzt uns als lebendige Steine ein, um dieses Haus zu bauen. Genau deshalb existiert diese Gemeinde. Alles, was wir tun, soll dazu dienen, dass Menschen zu Jesus kommen und er ihre Schmach beendet. Denn so real der Himmel hier auf Erden in unserem Leben schon sein kann, so real ist tatsächlich auch die Hölle, die hier in unserem Leben auch schon zur Realität werden kann. Genügend Menschen erleben Hölle auf Erden als ein Ort der Schmach, der Trennung von Gott und des seelischen Feuers. Und in der Welt ist ein Riesenschrei nach Errettung, ein Riesenschrei nach Vergebung. Nach echter Liebe, nach Identität, nach Ewigkeit. Aber wir halten manchmal gern unsere Ohren und Augen zu. Aber der Schrei ist da. Und Gott möchte uns erfüllen, uns gebrauchen, um Menschen zu retten. Reinhard Bonke hat es ja gesagt, die Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot. angefangen vom Kapitän, werden an Deck alle Hände zur Rettung von Seelen gebraucht. Hey, ich selbst habe oft genug, lehne mich oft genug zurück und nimm eine gechillte Position auf dieser Corpus Christi, Leib Christi ein. Ich spreche da selbst zu mir. Oft genug verstecke ich mich in den schönen Aspekten auch der Gemeinde und vergesse den übergeordneten Auftrag. Wie schaffen wir das? Die geheime Zutat ist der Heilige Geist. Ohne sein Wirken in uns wird der Kaffee hinterher oder irgendwas anderes das Wichtigste sein und der Grund für unsere Treffen sein oder bleiben. Es ist die geheime Zutat, ist der Heilige Geist, der die Gemeinde erweckt hat. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er ist nicht mehr da. Er hat die Aufgabe seinen Jüngern gegeben, seiner Gemeinde. Aber er hat sie nicht alleine gelassen. Er hat seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, damit er auf allen Flecken der Erde zur gleichen Zeit sein kann. Er, Jesus selbst, konnte es nicht. Er hatte einen Auferstehungsleib. Ging nicht. Und deswegen ist Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist da unter uns, egal wo. Wie steht es um den Heiligen Geist bei uns? Was würdest du sagen? Wie steht es um den Heiligen Geist bei dir? Gott gießt seinen Geist ja in seine Gemeinde aus. Diese Zusage haben wir. Wie würdest du uns einschätzen als Gemeinde? Heiß? Lauwarm? Kalt? Oder zögerlich? Wo schätzt du uns ein? Und dann stell dir die Frage, wo schätzt du dich ein? Bist du heiß? Bist du lauwarm? Bist du kalt? Oder zögerlich? Wir haben die Zusage, wir haben es gelesen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Wie steht es um dich? Heiß wäre cool. Lauwarm ist das Schlechteste, ist sogar schlechter als kalt. Das sagt Jesus in der Bibel. Ach, wärst du nur heiß oder kalt? Aber was ist, wenn wir zögerlich sind? Ist das schlimm? Ich denke nicht, denn das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist eine fortschreitende Erfahrung. Es ist oft eine fortschreitende Erfahrung. Aber es kommt auch manchmal als Anfangserfahrung. Wie wir hier in der Apostelgeschichte an Pfingsten lesen. Und wir sollten keine Angst haben, denn der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Wir wissen, dass Gott Liebe ist und sein höchstes Gebot für uns ist Liebe. Und Liebe drängt sich einfach nicht auf. Der Heilige Geist ist sanft. Ja, er will kennengelernt werden, aber er zwingt sich nicht auf. So ist Gott nicht. Gott bietet uns an, in Beziehung mit ihm zu leben. Aber Liebe funktioniert auch nur, wenn da jemand ist, der sich lieben lässt. Aber durch den Heiligen Geist verknüpft sich der ewige, unendliche Gott mit dem Herzen eines Menschen. Und er lüftet dieses Geheimnis, von dem wir heute sprechen, tief in unseren Herzen. Er kann das schaffen. Der Heilige Geist lüftet dieses Geheimnis, dass Menschen in die Verbindung und die Liebe Gottes hineinkommen. Und ich möchte heute Morgen einfach diese Gelegenheit geben, um auch eine Entscheidung zu treffen. Um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist vielleicht als eine Anfangserfahrung zu erleben. Und ich möchte dir die Frage stellen, möchtest du mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden? Möchten wir das? Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und Ich hoffe, dass es für viele unter uns heute einfach ein Teil eines fortlaufenden Kennenlernens mit dem Heiligen Geist ist. Oder dass es eine Anfangserfahrung mit dem Heiligen Geist ist. Und wenn du seinen Ruf hörst oder den Wunsch nach ihm verspürst, ich lade uns mal ein, alle aufzustehen. Und ich bitte, dass wir alle die Augen schließen. Und wenn du den Ruf heute hörst oder den Wunsch nach ihm verspürst, dann heb doch bitte deine Hand. Ich werde gucken, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Dann heb doch deine Hand. Danke sehr. Und ich lade dich ein, dass du das Gebet mir nachsprichst. Und ich lade uns alle ein, dieses Gebet nachzusprechen. Himmlischer Vater, ich komme demütig vor dich und bitte dich, sende deinen Heiligen Geist. Erfülle mich mit deiner Gegenwart. Leite mich und lehre mich, in deiner Wahrheit zu leben. Jesus Christus, komm mit deiner Kraft und taufe mich mit dem Heiligen Geist. Erwecke lebendigen Glauben in meinem Herzen. Amen. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt, heute an diesem Morgen. Bitte dich, dass du die Veränderung in uns bist, die wir selbst nicht sein können. Öffne du den Himmel heute Morgen, Jesus. Jesus Christus, du bist das Haupt der Gemeinde, wir sind dein Leib. Und wir können nur dein Leib sein, wenn wir durch den Heiligen Geist mit dir verbunden sind. Lass uns das erfahren, Herr Jesus, wer du bist. Lass uns diese Liebe Gottes durch deinen Heiligen Geist tief in unserem Herzen erfahren und erkennen. Es ist deine Kraft, Heiliger Geist. Lass uns Jesus nochmal ganz bewusst ins Zentrum heute Morgen bringen mit dem folgenden Lied.